Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg und diesen Themen. Ex-Automanager Carlos Ghosn hat sich heute nach seiner spektakulären Flucht aus Japan geäußert. Millionen Menschen haben sich heute an einem Generalstreik in Indien beteiligt. Ein Gespräch darüber, welche Regeln wir im Umgang mit künstlicher Intelligenz brauchen und die Frage, erleben wir das Ende des klassischen Passfotos? Zunächst aber schauen wir in den Iran. Wirtschaftlich hat die Entwicklung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran Folgen. Der Luftverkehr reagiert und man kann die Anspannung auch am Ölpreis ablesen. Was bedeutet das für die Handelsbeziehungen und wie ist die Lage im Iran? Darüber spreche ich jetzt mit dem langjährigen ARD-Korrespondenten Reinhard Baumgarten. Herr Baumgarten, die wirtschaftliche Situation im Iran hatte sich ja bereits nach der einseitigen Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA und den Sanktionen zugespitzt. In welchem Zustand befindet sich jetzt die iranische Wirtschaft?
Desaströs. Die iranische Wirtschaft steht im Grunde genommen vor dem Kollaps. Also die Ölausfuhr, das ist die wichtigste Devisenquelle des Landes, ist fast auf Null gesunken. Vor der Aufkündigung durch Donald Trump des Atomvertrags hat der Iran knapp 3 bis 3,5 Millionen Fass Öl am Tag ausgeführt und jetzt fast bei Null. Die Sanktionen wirken, auch die Drohungen natürlich wirken. Die USA haben ja die ganze Welt überzogen mit ihren Drohungen. Wenn sie im Iran Öl kaufen, dann haben sie Konsequenzen angedroht. Inzwischen halten sie auch so große Abnehmer wie Indien und China weitgehend daran. Die Türkei, die eine Zeit lang Öl kaufen durfte, sogenannten Waiver hatte. Auch das wurde von Trump dann einkassiert, kauft inzwischen auch kein Öl offiziell mal im Iran. Also die Wirtschaft ist wirklich ziemlich am Boden.
Der Iran lebt ja sehr stark auch vom Ölexport. An wen verkauft der Iran denn noch dann überhaupt Öl? Also gelingt es dem Land auch vielleicht irgendwo die Sanktionen der USA zu umgehen?
Ja, Tricks gibt es natürlich immer. Aber wenn man sich überlegt, wir reden von einem Volk von 80 Millionen Menschen, und selbst da ist das einseitige Angewiesensein auf Öl und Gas, darf man nicht vergessen. Der Iran besitzt die größten, andere sagen die zweitgrößten Gasvorkommen der Welt, noch vor Russland. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, wenn das nicht mehr verkauft werden kann, was sowieso schon als die wichtigste Devisenquelle galt, dann ist ganz klar, dass die Staatskasse sehr leer ist. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu. Ich will den Amerikanern hier nicht die alleinige Schuld für den wirtschaftlichen Niedergang Irans geben. Ganz im Gegenteil, der Iran betreibt seit 40 Jahren eine verheerende Wirtschaftspolitik. Nepotismus und Korruption sind unglaublich ausgeufert. Und wenn man bedenkt, dass es im Iran viele Wirtschaftsunternehmen gibt, namentlich Stiftungen, religiöse Stiftungen, die keine Steuern bezahlen, dass die Revolutionsgarde eines der größten Unternehmen oder viele Unternehmen haben sie in der iranischen Wirtschaft auch keine Steuern zahlen, ist ganz klar, dass da auch eine gewisse Schattenwirtschaft dann gedeiht und dass dem Staat natürlich auch erhebliche Steuereinnahmen durch die Lappen gehen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Handelsbeziehungen schauen, die Wirtschaft, die braucht ja stabile Verhältnisse, insbesondere ausländische Investoren. Die Frage ist ja, wie geht es jetzt mit dem Atomabkommen weiter? Und dazu sagte uns Dagmar von Bronstein von der Außenhandelskammer Teheran in der Sendung Wirtschaft am Mittag heute.
Die Gefahr, die ist virulent, dass Iran das Abkommen endgültig kündigt, hat es aber mit letzter Konsequenz noch nicht gemacht. Und das ist jetzt die große Hoffnung, die wir haben, dass Iran so besonnen reagiert, dass es weiterhin die Zusammenarbeit mit der Atomenergiebehörde in Wien aufrechterhält. So hat die Staatsführung hier ja auch verkündet.
Wie schätzen Sie das denn ein, vor dem Hintergrund auch, wie Sie das gerade beschrieben haben?
Ja, das sind nette Worte, aber es ist für die Wirtschaft irrelevant, komplett irrelevant, weil nach 2015, als der Iran ja Nutzen haben sollte von diesem Atomvertrag, passierte relativ wenig, was bis heute nicht aufgehoben wurde und was natürlich noch verschärft wurde durch die Sanktionen von Donald Trump, sind die Finanzsanktionen. Keine Bank weltweit macht ernsthafte Geschäfte mit dem Iran. Das habe ich als Korrespondent immer wieder kennengelernt, vor allem auch nach 2015. Da gab es ganz, ganz viele Hoffnungen, dass Investoren kommen. Große Investoren wie Total aus Frankreich, die 5 Milliarden Dollar investieren wollten ins Ölgeschäft, sind wieder abgesprungen. Der Iran braucht dringend, ganz, ganz dringend ausländisches Geld, gerade für die Ölindustrie, die total veraltet ist. Und ob sie nun dem Atomvertrag, völlig absagen oder nicht, es ist im Moment irrelevant, es ist nur politisch wichtig, aber für die Wirtschaft spielt das keine Rolle, weil die ganzen Sanktionen, die bestehen, die werden nicht aufgehoben.
Reinhard Baumgarten, langjähriger ARD-Korrespondent für die Region, mit Einschätzungen zu der wirtschaftlichen Lage im Iran. Ganz herzlichen Dank. Es war eine spektakuläre Flucht von Japan in den Libanon des früheren Chefs von Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Der Automanager, zuletzt Chef des Verwaltungsrates von Nissan, war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Heute gab er in Beirut eine Pressekonferenz und was er dort sagte, berichtet Isabel Gotowatz.
Viel war spekuliert worden. Was würde der frühere Automanager Carlos Ghosn heute in der libanesischen Hauptstadt Beirut sagen? In der Stadt, in der er von Japan aus geflüchtet ist. Ich bin hier, um meinen Namen reinzuwaschen und um klar und deutlich etwas auszusprechen, was im japanischen Justizsystem als Ketzerei interpretiert wurde. Diese Behauptungen sind unwahr und ich hätte gar nicht erst verhaftet werden dürfen. 2018 wurde Ghosn in Japan festgenommen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in Tokio, er soll Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf den Autokonzern Nissan übertragen haben. Ghosn streitet das ab. Auch heute blieb der 65-Jährige bei seiner Version einer Verschwörung. Leider gab es kein Vertrauen und einige unserer japanischen Freunde dachten, der einzige Weg, den Einfluss von Renault auf Nissan loszuwerden, sei, mich loszuwerden. Grund sei, dass er Nissan noch näher an den französischen Autobauer Renault heranführen wollte. Auch heute sagte Ghosn, die Anschuldigungen gegen ihn seien unbegründet und ein abgekatertes Spiel zwischen Nissan und der Staatsanwaltschaft. Ende Dezember entkommt Ghosn dann mit einer Flucht, die wie das Drehbuch eines Krimis klingt. Erst per Schnellzug von Tokio nach Osaka, dann in einem Musikkoffer durch den Flughafen, mit Privatflugzeugen schließlich über die Türkei in den Libanon. Alles mit Helfern. Das war die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Aber vergessen wir nicht, dass ich vor einem System stand, in dem die Verurteilungsrate bei 99,4% liegt. Und ich würde wetten, dass diese Zahl für Ausländer viel höher ist. Details zu seiner Flucht waren bei Ghosns erstem öffentlichen Auftritt nicht zu hören. Beirut als Zufluchtsort hat sich der frühere Automanager mit libanesischem Pass offenbar bewusst ausgesucht. Da der Libanon kein Auslieferungsabkommen mit Japan hat, wähnt er sich dort in Sicherheit vor der japanischen Strafverfolgung. Aus dem Justizministerium in Tokio heißt es, man will nichts unversucht lassen, Ghosn dennoch in Japan vor Gericht zu bringen.
Isabel Gotowatz zur Pressekonferenz von Ex-Automanager Carlos Ghosn heute in Beirut. Wenn wir über Indien berichten, dann reden wir bei einer Bevölkerungszahl von gut 1,4 Milliarden Menschen schnell von Dimensionen, die hier ja fast unvorstellbar sind. Heute haben Millionen von ihnen nämlich gestreikt gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung, insbesondere die Privatisierungspläne. Nach Schätzungen einer Gewerkschaft waren es 250 Millionen Streikende. Warum die Menschen so aufgebracht sind, berichtet Bernd Muschborowska.
In einzelnen Bundesstaaten hatte die Protestaktion, zu der mehrere Gewerkschaften aufgerufen hatten, Auswirkungen auf den Bahn- und Straßenverkehr. Rajbir Singh, einer der Demonstranten in Amritsar im nördlichen Bundesstaat Punjab. Das ganze Land beteiligt sich heute am Streik. Alle Banken sind geschlossen. Wir protestieren gegen die arbeitnehmerfeindliche Politik der Zentralregierung und gegen die geplanten Privatisierungen. Wir wollen der Regierung zeigen, dass sie die Arbeiter beteiligen muss an ihren Entscheidungen. Andernfalls werden wir immer weiter protestieren. Auf dem Protestmarsch in Delhi wandte sich die Gewerkschaftsführerin Amarjit Kaur unter anderem gegen den Ausverkauf staatlicher Unternehmen. Wir protestieren gegen die steigenden Preise für Reis. Wir sind gegen die geplante Reform des Arbeitsrechts und gegen den Ausverkauf des öffentlichen Sektors. Die Regierung tut alles, um das Vermögen des Staates zu verkaufen. Und die Arbeiter sind heute auf den Straßen, um deutlich zu machen, dass sie damit nicht einverstanden sind. Nach Darstellung der Gewerkschaften sind Hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet, wenn, wie geplant, die Fluggesellschaft Air India verkauft werden sollte, sowie das Mineralölunternehmen Bharat Petroleum und ein paar staatliche Logistikunternehmen. Die Regierung Modi will sich von den Firmen trennen, weil sie seit Jahren hohe Verluste machen. Brinda Karat von der Kommunistischen Partei Indiens. Der Streik der Arbeiter richtet sich gegen die desaströse Politik der Regierung Modi. Die verkaufen die wertvollsten Unternehmen des Landes, unter anderem die Eisenbahngesellschaft. Und dann wollen sie die Arbeitnehmergesetze in einem Labour Code zusammenfassen. Damit nehmen sie den Arbeitern ihre hart erkämpften Rechte weg. Der Verkauf der hochverschuldeten Fluggesellschaft Air India ist jetzt offenbar beschlossene Sache. Das Kabinett gab grünes Licht für den dritten Anlauf. Dafür will der Staat, Zeitungsberichten zufolge, Schulden der Fluggesellschaft in Höhe von umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro übernehmen. Frühere Versuche, Teile von Air India an ausländische Investoren abzugeben, waren unter anderem an der hohen Schuldenlast des Unternehmens gescheitert.
Bernd Muschborowska aus Delhi über den Generalstreik in Indien. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich mit der Entwicklung der Baupreise beschäftigt. Das Ergebnis der Untersuchung hat jetzt Günter Hetzke in den Wirtschaftsmeldungen.
Ja, und laut der DIW-Studie werden die Baupreise weiter steigen, und zwar kräftig. Die Wirtschaftsforscher rechnen mit einem Wachstum um 3,3% in diesem und 3,1% im kommenden Jahr. Ein Grund dafür sei, dass die Bautätigkeit weiter unter dem Bedarf liege. Seit nunmehr 3 Jahren stagniere die Zahl neu genehmigter Wohnungen, heißt es weiter. Bei Naturkatastrophen kommen trotz wachsender Weltbevölkerung und steigender Siedlungsdichte immer weniger Menschen ums Leben. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Naturkatastrophenbericht des Rückversicherers Münchner Rück. Ein Grund hier, der Mensch habe gelernt, mit Naturkatastrophen umzugehen, heißt es in dem Bericht. Insgesamt gab es 2019 rund 9000 Tote zu beklagen. Nicht zurückgegangen sind die materiellen Schäden. Diese summierten sich im vergangenen Jahr auf 150 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem langjährigen Durchschnitt. Der Rückversicherer dokumentiert seit Jahrzehnten die Naturkatastrophen rund um den Globus. Die deutschen Möbelbauer haben im vergangenen Jahr etwas weniger verkauft als im Vorjahr. Die genaue Endabrechnung liegt zwar noch nicht vor, aber der Umsatz der Möbelindustrie werde für das Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich bei rund 18 Milliarden Euro liegen und damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Das sagte der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Möbelindustrie, Jan Kurt, im Vorfeld der internationalen Möbelmesse, die am kommenden Montag in Köln startet. Das Insektensterben hat weltweit bedrohliche Ausmaße angenommen. Das geht aus dem Insektenatlas hervor, den die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland erarbeitet haben. Beide Organisationen fordern von der Bundesregierung politische Weichenstellungen für eine nachhaltige, insektenschützende und für die Bauern existenzsichernde Landwirtschaft. Und die deutsche Industrie hat im November wegen der schwachen Auslandsnachfrage einen Auftragsrückgang verzeichnet. Das Neugeschäft schrumpft um 1,3% im Vergleich zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.
Die Wirtschaftsnachrichten waren das von Günter Hetzke. Die Consumer Electronics Show in Las Vegas ist immer so ein Blick in die neuesten digitalen Möglichkeiten, die Hersteller entwickeln. Und während sich die einen mit Begeisterung darauf stürzen, gibt es auch andere, die so manche Entwicklungen dieser smarten Welt mit seiner Datenmacht skeptisch sehen. Welche Regeln braucht es für künstliche Intelligenz? Darüber habe ich mit Jörg Dräger, Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stiftung, gesprochen, der sich ausführlich mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt und darüber auch publiziert hat. Meine Frage an ihn: Führen wir da die richtige Diskussion? Oder anders, wie sollten wir mit künstlicher Intelligenz umgehen?
Wir sehen künstliche Intelligenz und Algorithmen in unserem täglichen Leben, immer und überall. Ob es darum geht, sich um einen Job zu bewerben, ob ein Arzt eine Diagnose ausspricht oder ob eine Schule versucht, die Schüler gerecht über die Klassen oder Schulen zu verteilen. Überall sind Algorithmen am Werk, häufig ohne, dass es uns bewusst ist und häufig auch ohne, dass es politisch diskutiert wird. Und die intelligenten Maschinen können einige Dinge besser als wir. Und in der Kombination Mensch mit Maschine können wir mehr Gerechtigkeit, in Teilen auch mehr Effizienz, aber auch wieder mehr Zeit für das Wesentliche ermöglichen. In unseren Jobs machen wir ja heute viele Dinge, die ja, sich wiederholende, manchmal auch etwas stumpfsinnige Tätigkeiten sind. Die können wir der Maschine überlassen und dann auf der anderen Seite uns auf das konzentrieren, was uns als Menschen ausmacht, Beziehungen aufbauen, interagieren und eben das Menschliche wieder zum Tragen bringen.
Nehmen wir das Beispiel Versicherung. Also wir können natürlich mit Hilfe von Algorithmen herausfinden, wer sich besonders riskant verhält, nehmen wir zum Beispiel Straßenverkehr oder in der Gesundheitsversorgung. Und das kann tariflich angepasst werden. Also das kann hingehen zu einer, wie man es ja nennt, perfekten Preisdiskriminierung. Ist das für Sie gerecht oder ist das auch eine Gefahr, weil der Algorithmus etwas errechnet, was aber möglicherweise doch nicht dem Menschen entspricht?
Also wenn Versicherungen Algorithmen anwenden, dann sieht man eigentlich sehr schön die beiden Kehrseiten der einen Medaille, das Positive wie das Schlechte. Nehmen wir zum Beispiel Autoversicherungen. Da kann man sich einen günstigeren Tarif besorgen, der über das Handy beim Autofahren misst, wie viel Kavalierstarts, Vollbremsungen und Geschwindigkeitsübertretungen ich mache. Und die Versicherung sanktioniert schlechtes Fahrverhalten. Und wenn ich mich gut verhalte und sicherer damit im Straßenverkehr bin, dann spare ich sogar Geld. Das würde ich als eine vernünftige Anwendung bezeichnen. Auf der anderen Seite könnte man auch bei einer Krankenversicherung ja mit Hilfe von Algorithmen jedem einen individuellen Tarif geben und die, die kränker sind, müssten mehr bezahlen. Das würde unser ganzes solidarisches Krankenversicherungswesen aushebeln und da würde ich sagen, stopp, so nicht. Und es zeigt, es geht gar nicht um die Technologie, sondern es geht um eine politische Entscheidung.
Aber ist die Realität nicht eher, dass einige die Maschine kontrollieren und die Maschine dann aber wieder viele kontrolliert und die vielen, die kontrolliert werden, eigentlich wenig Einfluss haben auf die wenigen, die die Maschinen wieder kontrollieren? Ich weiß nicht, ob das jetzt so kompliziert war. Aber
ich folge. Natürlich haben wir heute erhebliche Probleme mit Monopolbildung in der algorithmischen Welt. In der Digitalisierung gilt ja gerne, the winner takes it all, also einer gewinnt und dominiert alles und die anderen fallen hinten runter. Und das ist wirklich gefährlich, wenn in bestimmten Segmenten nur noch ein Algorithmus entscheidet, kontrolliert von ganz wenigen Menschen, ob ich zu einem Jobinterview eingeladen werde, ob ich einen Kredit bei einer Bank kriege oder ähnliche Fragen, die ja auch wirklich bedeutsam sind. Und das müssen wir verhindern. Wir brauchen Vielfalt in der algorithmischen Welt, damit nicht nur ein einziges Unternehmen oder nur wenige Personen entscheidende Mechanismen kontrollieren, die Zugang, die Gerechtigkeit in der Gesellschaft mit sich bringen. Das werden wir aber auch nur erreichen, wenn der Staat, die Politik und die Gesellschaft eine aktivere Rolle einnimmt. Solange wir alles nur geschehen lassen, werden andere handeln. Und das sind dann die amerikanischen Tech-Giganten, die leicht dann versuchen, uns irgendwie zu kontrollieren. Und genau das müssen wir verhindern, eben durch Kompetenz, aber auch durch ein Durchsetzen von Vielfalt und dem Verbieten von Monopolen.
Welche konkrete Forderung an die Politik leiten Sie denn daraus ab?
Also erstmal brauchen wir ganz simpel ein Vermummungsverbot für Algorithmen. Also jedem muss erstmal klar sein, wo ein Algorithmus am Werke ist. Dann brauche ich einfachere Erklärungen und dann brauchen wir Vielfalt. Das hat was mit üblicher Monopolkommission zu tun, in dem Verbieten von Monopolen, aber auch mit staatlichen Förderinstrumenten, in dem eben auch zum Beispiel gemeinnützig Datensätze bereitgehalten werden, an denen neue Unternehmen ihre künstliche Intelligenz testen können. Heute gehören über 3/4 der mobilen Daten in der Welt ganz wenigen Konzernen. Und wer da nicht an die Daten rankommt, der kann überhaupt gar keine neue Applikation machen. Diese Monopole gilt es zu durchbrechen, bis hin zu Bedingungen, dass also die Facebooks und Google dieser Welt einen Teil ihrer Daten gezwungenermaßen abgeben könnten und pseudo-anonymisierte Allgemeinheit zur Verfügung stellen, damit eben kleinere Unternehmen auch Daten haben, an denen sie ihre Modelle trainieren, um sinnvolle Applikationen für uns in unserer Gesellschaft zu schaffen.
Glauben Sie daran, dass sich das national durchsetzen lässt?
Naja, wir haben ja gesehen, dass mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung schon Standards durchgesetzt werden können. Auf der nationalen Ebene, nein, Deutschland ist zu klein. Auf der europäischen Ebene, ja, Europa ist groß genug. Wenn 450 Millionen solvente Kunden in Europa bestimmte Bedingungen einfordern, dann richten sich auch Weltkonzerne danach, wenn wir uns einig sind.
Der Digitalisierungsexperte Jörg Dräger, wir und die intelligenten Maschinen, so hat er auch seine Schrift genannt, zur Frage, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen sollen. Seit auf Passfotos für Ausweisdokumente kein Lächeln mehr erlaubt ist, sind das für viele Menschen keine Bilder mehr, die man so gerne vorzeigt. Aber immerhin, man hat es ja bisher noch in der Hand, welches Foto man bei der Behörde abgibt. Die Bundesregierung plant ab Sommer 2022 mit einer 2-jährigen Übergangsfrist, dass diese Bilder direkt beim zuständigen Amt gemacht werden müssen. Warum und wie Fotografen dazu stehen, berichtet Frank Eichmann.
Es ist noch nicht beschlossen, hat aber bereits einen Namen. Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen. Denn, sagt Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums,
wenn Passantragsteller oder Ausweisantragsteller ihre Passbilder bei der Behörde einreichen, die dann wieder eingescannt werden müssen, um in den Pass eingebracht zu werden, das ist nach unserer Auffassung nicht mehr zeitgemäß.
Stichwort Entbürokratisierung, wichtiger aber noch, Manipulationsmöglichkeiten, die ausgeschlossen werden sollen. Und dass das ein Problem ist, sieht auch Peter Hüttrich so, Chef des PIC-Verbandes. Das ist einer von mehreren Berufsverbänden von Fotografen.
Denn die digitale Bildbearbeitung erlaubt es heute natürlich, dass man beispielsweise mit dem Verfahren Morphing die individuellen Gesichtsmerkmale verändern könnte. Und von daher ist der Ansatz, auf hohe Sicherheit zu achten, ein ganz wichtiger.
Und dieses Morphing, zu gut Deutsch verwandeln, ist auch die große Sorge des Bundesinnenministeriums. Steve Alter.
Bei diesem technischen Verfahren werden Bilder mehrerer Personen, in der Regel zwei Personen, so miteinander vereinigt, dass sie mit bloßem Auge nicht mehr erkennen können, ob es die eine oder die andere Person ist. Daraus ergibt sich ein Sicherheitsrisiko bei der Identifizierung von Personen, bei der Passprüfung.
Das hat die Bundespolizei mehrfach festgestellt. Das Ministerium kann allerdings keine exakte Zahl der Missbrauchsfälle durch Morphing vorlegen. Aber das Mittel dagegen, das Passbild, wird künftig direkt auf dem Bürgeramt gemacht. Aus zwei Gründen sind Berufsfotografen da enorm besorgt. Erstens, es geht um geschätzt 100 Millionen Euro, die wir pro Jahr in Passbilder investieren.
Gerade der Fotografenberuf ist ein Beruf, der für familiäre Feierlichkeiten und Ähnliches genutzt wird, aber auch eben abhängig ist von einem kontinuierlichen Geschäft. Insofern ist der Schaden, der für einige Geschäfte entsteht, enorm.
Und dann gibt es noch das Argument der Qualität oder der fehlenden Qualität. Im Bürgeramt, leicht unter Stress, ohne professionelle Unterstützung, sieht nicht unbedingt gut aus, was man dann 10 Jahre mit sich herumträgt in Ausweis und Reisepass. Aber wie sieht die Alternative der professionellen Fotografen aus? Peter Hüttrich vom PIC-Verband.
Man kann das aber auch anders lösen, indem man eben dafür sorgt, dass wir unterbrechungsfrei und sicher die Bilder übertragen.
Bis Ende Januar können Fotografenverbände ihre Vorschläge einreichen. Dann stimmt sich die Bundesregierung ab, legt einen Entwurf vor, der dann durch den Bundestag muss.
Berichtet Frank Eichmann. Und jetzt schauen wir auf den Börsentag zusammen mit Dorothee Holz. Frau Holz, wir haben über den Iran-Konflikt zu Beginn der Sendung schon gesprochen. US-Präsident Donald Trump will sich ja dazu äußern. Gibt es schon Reaktionen?
Es gibt noch keine Reaktionen, denn er hat sich noch gar nicht geäußert. Eigentlich sollte das um 17 Uhr der Fall sein. Ich gucke gerade gebannt auf CNN. In diesen Sekunden soll er eigentlich jetzt vor die Presse treten, steht aber noch nicht vor dem Mikrofon. Aber alle hoffen, zumindest alle, die das in den USA analysieren, dass Trump kein weiteres Öl ins Feuer gießen wird, dass er quasi die Situation etwas deeskalieren wird. Das hofft man auch am deutschen Aktienmarkt. Der DAX steigt kurz vor Handelsende um 0,5% auf 13.299 Punkte. Nach den Angriffen, also heute Morgen, da sah es ganz anders aus. Die Börsen in Asien, die hatten mit herben Verlusten reagiert. Vor allem in Tokio ging es steil runter. Auch der DAX, der hatte hier zeitweise im Minus, hat sich dann aber auch wieder ziemlich rasch erholt. Die US-Börsen, die sind absolut in Hab-Acht-Stellung. Was der US-Präsident sagen wird, es gilt als extrem wichtige Rede, die er jetzt halten wird. Natürlich entscheidet das tatsächlich über Krieg oder zumindest über eine weitere Eskalation oder ob diese ausbleibt. Jetzt gerade kommt er vor die Presse, aber das kann ich natürlich nicht hören, was er sagt.
Ja, das werden wir dann wahrscheinlich in den weiteren Sendungen genauer beleuchten müssen. Wie fragil die Lage ist, das lässt sich ja auch am Ölpreis ablesen. Was macht der denn heute?
Der Ölpreis schwankt ja auch sehr heftig, ging heute Morgen nach oben, ist aber dann zurückgekommen. Öl der Nordseesorte Brent notiert gerade bei 67 Dollar. Das ist ein Rückgang gegenüber gestern.
Der gestiegene Ölpreis hat ja dann auch Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie. Wie sehen diese Auswirkungen aus?
Ja, die Lufthansa-Aktie wird natürlich heftig hin und her geschüttelt von diesen Eskalationen, hat sich aber heute auch etwas erholt, um 0,5%. Natürlich ist der Ölpreis wichtig, Flugbenzin ist der größte Kostenbatzen und jetzt kommt dann noch hinzu, dass die Airlines einen Umweg fliegen müssen. Die können den Luftraum über Irak, Iran oder lassen das aus Sicherheitsgründen und die Lufthansa hat heute auch die Flüge nach Teheran ausgesetzt.
Schauen wir an der Stelle auf BMW. Der Konzern hat Absatzzahlen vorgelegt. Wie viel die aus?
Die fielen sehr gut aus. BMW hat 2019 2,5 Millionen Autos weltweit verkauft. Ein Rekord. Und in diesem Jahr soll es noch mehr werden.
Warta war im vergangenen Jahr ein Börsenstar, heute aber heftiger Einbruch. Warum?
22% tiefer. Die Commerzbank schreibt in einer Studie, dass Warta zunehmend Konkurrenz bekommt und zwar von Chinesen. Und darauf war der deutsche Konzern wohl nicht vorbereitet. Noch schnell der Euro. Der hat sich verbilligt auf 1,1115 $. Am Anleihemarkt halten sich Gewinner und Verlierer die Waage und Gold steigt nur leicht auf 1570 Dollar.
Dorothee Holz von der Frankfurter Börse, herzlichen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.